Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
Annalena Moselewski.
Hallo Annalena, wer bist du, was machst du?
Ich bin 29 Jahre jung, komme aus dem schönen Frankenland, habe soziale Arbeit und Gemeindepädagogik und öffentliche Theologie studiert und ja, bin ein kleines Bauernhofmädchen, bin in der Natur groß geworden, auf dem Bauernhof, und bin jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig an der CVJM-Hochschule in Kassel und pendel immer ganz fleißig nach Kassel.
Von wo aus pendelst du?
Ich komme vom Land, so richtig, Flachland, zwischen Nürnberg, Würzburg und Ansbach. So vielleicht Rotenburg ob der Tauber, vielleicht sagt das jemandem was, ganz schönes Städtchen.
Rotenburg ob der Tauber, der Ort, wo den ganzen, wo das ganze Jahr ein Weihnachtsmarkt ist.
Richtig, genau, ja.
Ich glaube, wir haben traditionell Familienurlaub im Steigerwald gemacht. Kassler.
Ja,
das,
cool.
Wo jetzt die Big-Fabrik ist. Und ja. Als wir zum Kirchentag gefahren sind, der ja in Nürnberg war, die A3 entlang, und Lisa, meine Kollegin und Verlagsleitung, musste sich auf jeder Fahrt, die wir in dieser Richtung unternehmen, sagen, oh, guck mal, hier haben wir Urlaub gemacht. Schau mal, da ist das Bigwerk. Hier ist Geiselwind. Hallo. Ja, deswegen schön. Rundenburg auf der Tauber. Da war ich tatsächlich auch.
Ja, ich bin im Steigerwald zur Schule gegangen. Von daher kenne ich mich ganz gut aus.
Also, kennst du auch Burkassler?
Ja, klar. Ich hatte Freundinnen aus Burkassler. Bürgermeister aus Burkassler und Schlüsselfeld war mein Französischlehrer.
Lustigerweise, damit es nicht für alle uninteressant wird, Schlüsselfeld ist der Sitz von McFit.
Ach, das wusste ich auch noch nicht, siehst du mal.
Ja, ne? Wahrscheinlich war die Gewerbesteuer da am optimalsten. Aber, du bist, glaube ich, einer der zwei Menschen auf der Welt, der Burkassler kennt. Ich freue mich darüber sehr.
Sollen wir einen Reisepodcast machen?
Reisepodcast ist so. Herzlich willkommen bei dem Reisepodcast. Nein, du bist aus einem ganz anderen Grund da. Mhm. Und zwar hast du an einer Studie mitgewirkt, die sich beschäftigt hat mit Glaube, Klima, Hoffnung. Mhm.
Genau, ich habe zusammen mit meinem Kollegen Tobias Feix und einem wunderbaren Team hier an der CVM-Hochschule im Forschungsinstitut Empirica eine Studie gemacht zu sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit und was Christinnen darüber denken.
Und natürlich, wenn ich jetzt daran denke, Bewahrung der Schöpfung, die Welt zu einem besseren Ort machen. Also ich würde jetzt mal sagen, was Christinnen und Christen über Nachhaltigkeit denken, ist wahrscheinlich super wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch sehr viel Vielfalt, weil wir natürlich wissen, dass wir auch Bibel und christliche Tradition vielfältig auslegen können. Und es gab tatsächlich in dem Kontext noch nicht so viel Studienarbeit, vor allem unter hochreligiösen Christinnen und Christen. Und deswegen sind wir in diese Forschungslücke reingesprungen und haben gesagt, da muss es mal eine Erhebung geben und haben dann quantitativ über 2.500 Christinnen und Christen befragt in Deutschland und in der Schweiz und ganz spannende Erkenntnisse bekommen.
Dann lass uns erstmal auf den Begriff der Christinnen, du hast gerade noch gesagt, hochreligiöse Christinnen gucken. Wer ist hochreligiös?
Ja, das ist wichtig, um unsere Stichprobe auch besser zu verstehen. Also wir haben Christinnen und Christen befragt, hauptsächlich evangelisch, wir haben aber auch ein paar katholische mit erreicht. Und Hochreligiosität bezieht sich auf eine Messskala von Stefan Huber, die ist weltweit anerkannt, wird in ganz, ganz vielen Studien verwendet, auch zum Beispiel im Religionsmonitor von Bertelsmann. Und da werden Menschen unterteilt in nicht religiös, religiös und hochreligiös. Und das Besondere an Hochreligiösen, also Muslime können beispielsweise auch hochreligiös sein, und das Besondere an Hochreligiösen ist, dass der Glaube eigentlich das zentrale Element im ganzen Leben ist und sich der Glaube auch auf ganz viele andere Lebensbereiche auswirkt. Also dass man die Bibel zum Beispiel so ernst nimmt, dass sie wirklich in meinem Handeln eine Auswirkung hat. Und das unterscheidet Hochreligiöse von Religiösen. Und wir haben ja dann die Frage gestellt, spielt der Glaube eigentlich eine Rolle beim Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit? Und das ist ja gerade bei Hochreligiösen wichtig, weil sie ja eigentlich erst dann das Thema für wichtig erachten, wenn es auch eine Rolle im Glauben spielt. Und von daher haben wir genau das mal überprüft.
Also ihr habt überprüft, ob Menschen, die Glauben in den Mittelpunkt stellen, sich auch mit den Fragen von mit eigentlich Fragen, die man sonst mit dem Christentum assoziiert, also die Frage von Gerechtigkeit zum Beispiel und von Hoffnung, ob das auch eine Frage ist, die sie tatsächlich interessiert.
Genau, also die Forschungsfrage hieß, welche Einstellungen und welches Verhalten zeigen die hochreligiösen Christinnen und Christen und vor allem eben welche Rolle spielt dabei die Theologie und der gelebte Glaube? Das war so die Forschungsfrage.
Dann die einfache Antwort.
Die einfache Antwort.
Spielt es eine Rolle?
Ja, absolut. Also wenn ich es jetzt mal verkürzen sollte, der Glaube spielt eine Rolle und macht auch einen Unterschied bei den befragten Christinnen und Christen. Wir haben unsere Auswertung in 5 Themenbereiche untergliedert und der erste war eben Einstellungen und Verhalten und wir waren wirklich überrascht, wie deutlich die Ergebnisse waren. Also in eigentlich fast allen Fragen zu Einstellungen und Verhalten war wirklich eine riesengroße Zustimmung, bis zu 90% teilweise, dass die Themen für die Christinnen und Christen wirklich wichtig sind. Also zum Beispiel die Frage, ist soziale Gerechtigkeit ein Teil deines Glaubens? Motiviert dich dein Glaube für soziale Gerechtigkeit? Über 90% stimmen zu, dass das so ist. Also das war wirklich überraschend.
Und wie sieht's bei Klima aus?
Auch. Also wir haben gefragt zum Beispiel, ob die Natur schützenswert ist für die Menschen. Und sie haben gesagt, ja. Und vor allem aufgrund dessen, weil sie Schöpfung ist. Also wir haben gefragt, findest du die Natur schützenswert, weil sie an sich heilig ist oder weil sie von Gott erschaffen ist? Und wir haben festgestellt, dass die Zustimmung bei der Schöpfung sozusagen viel, viel höher ist, als wenn man fragt, ob die Natur an sich heilig ist. Also auch hier wieder die Bedeutung der Natur messen die Christinnen und Christen anhand der Schöpfung Gottes, anhand des Glaubens. Genau, und auch, ob sich Kirche für Nachhaltigkeit einsetzen soll. Also das haben wir auch ganz konkret gefragt. Auch da war eine grundsätzlich sehr hohe Zustimmung.
Wenn man jetzt guckt, welche politischen Kämpfe geführt werden, auch in solchen Kontexten, dann ist ja die Frage nach Klimawandel etwas, was ja lange Zeit ähnlich hart gekämpft worden ist wie die Frage nach Gendern. Und wo sich auch gerade auch christliche Gruppen und christlich-konservative Gruppen ja stark auf die Seite gemacht haben, dass das alles Panikmache ist. Also ich grob skizziert, es gibt bestimmt die einen oder die anderen. Und die in den Amtskirchen und den Bistümern war das jetzt keine Position, die vertreten worden ist. Und genau, aber wie passt das denn zusammen, dass man hochreligiöse eigentlich eine Bewahrung der Schöpfung nachzeichnen kann, aber man ja auch auf der anderen Seite politische Lager haben, die sich aus einer christlichen Narrativ heraus speisen, um das zu machen? Oder ist das ein...
Ja, also wir haben natürlich nicht qualitativ gefragt, aber ich kann quantitativ erstmal unsere Stichprobe skizzieren, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Also wir haben mit dem Sinus-Institut zusammengearbeitet. Von Sinus kennt man ja diese Kartoffelgrafik, jetzt mal so salopp ausgedrückt, ja, wo wir die Gesellschaft in 10 Milieus einteilen. Und die Milieus so ein bisschen zeigen nicht nur den Bildungsstand und das Einkommen, sondern eben vor allem auch den Lifestyle, den Habitus, die Werte, welche Rolle spielt Familie beispielsweise, welche Zukunftsängste habe ich und so weiter. Und wir haben von Sinus die Fragen übernommen. Wir haben eine Kooperation mit dem Sinus-Institut gehabt und am Ende hat Sinus unsere Daten ausgewertet nach ihren Kriterien. Und so konnten wir quasi auch eine Kartoffelgrafik für unsere Stichprobe erstellen und unsere Stichprobe in die Milieus einteilen. Und das war ganz spannend, weil vor allem 3 Milieus bei uns extrem überrepräsentiert waren zur Gesamtgesellschaft. Und das sind vor allem auf der Grafik links weiter oben die Milieus, also das traditionelle Milieu, das hedonistische Milieu, nicht das hedonistische, das postmaterielle Milieu. Und das war ganz spannend, weil das sind die klassischen Milieus, die Kirche sonst eben auch erreicht. Und das sind ja eher diejenigen, die traditionell von den Werten her eingestellt sind. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall konservative Stimmen auch abgegriffen, weil das könnte man ja so einer Studie irgendwie vorwerfen und sagen, ja, naja, erreicht ja sowieso nur die Linksgrünen, die sich sowieso mit dem Thema Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit beschäftigen, weil es irgendwie so in deren Natur liegt. Nein, wir haben wirklich die gesamte Breite von Kirche erreicht und das sind auch bei Sinus tatsächlich die Milieus, die sich klassischerweise mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Dann haben wir aber zwei Milieus, die man, glaube ich, nochmal kurz erklären muss, die wir nicht erreicht haben und das schließt an deine Frage an. Das eine ist, wir haben das neoökologische Milieu nicht erreicht. Das ist auf der Grafik ganz rechts mittig. Das trägt ja die Ökologie im Namen. Man könnte also meinen, das beschäftigt sich auf jeden Fall mit Nachhaltigkeit, tut's auch. Aber das ist ein ganz kirchenfernes Milieu. Also die Menschen, die haben mit Glauben eigentlich gar nichts am Hut. Und unsere Zielgruppe waren ja hochreligiöse Christinnen. Also das war gar nicht Teil unserer Zielgruppe. Die haben wir auch nicht erreicht. Und was wir dann aber auch nicht erreicht haben, ist, ich sag mal, die klassisch bürgerliche Mitte oder was früher die bürgerliche Mitte war, ein mittleres, eher traditionelles Milieu. Und da könnte man tendenziell eher so Klimaleugnerinnen und Leugner ansiedeln. Und die haben wir tatsächlich nicht so erreicht. Also das war ein Teil der Zielgruppe, die hätten wir gerne erreicht, die haben wir nicht so gut erreicht. Da hatten wir scheinbar keine guten Zugangswege. Und von daher würde ich sagen, spiegelt unsere Studie einen guten Durchschnitt wider, aber es fehlen auch teilweise die ganz krassen Extrempositionen, wie jetzt zum Beispiel die der Klimaleugner, die haben wir wahrscheinlich nicht so aufgegriffen. Also von daher können wir diese Polarisierung nicht so ganz nachzeichnen. Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass es schon so Triggerpunkte gibt in unserer Studie, wo nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, also das, was ich vorhin erklärt habe, große Zustimmung, breite Mitte, breite Masse, die das Thema grundsätzlich wichtig findet, ja. Aber wenn man dann nochmal so tiefer reingeht, vor allem in die Theologie, dann merkt man, dass es da schon Triggerpunkte gibt, wo sich das Ganze dann auch polarisiert.
Ich habe gerade die Studie offen an der Seite. Genau, das, was ihr stark überrepräsentiert erreicht habt, ist ein konservativ gehobenes Milieu,
ja.
Postmaterielles Milieu, ja. Und das traditionelle Milieu.
Genau.
Und das, was ihr gar nicht erreicht habt, sind die, ist das prekäre Milieu.
Ja.
Erreicht man auch traditionell sehr schlecht, weil sie sich auch oft unsichtbar machen. Das konsumhedonistische Milieu und das neoökologische Milieu.
Genau. Ja. Und alle anderen waren auch unterrepräsentiert. Also wir haben sie erreicht, aber unterrepräsentiert zur Gesamtgesellschaft.
Genau. Aber das zeigt ja auch nochmal die Milieuverengung von Kirche ziemlich.
Absolut.
Gut auch, ne? Also auch wenn man sagt, Side Fact, ist auch diese Studie kann nicht mehr, als es ansonsten vorhanden ist.
Genau.
Okay, aber dann lass uns doch reingehen, oder? In die Sachen. Mhm. Wir haben, du hast ja schon mal gesagt, okay, prinzipiell Bewahrung der Schöpfung finden die Leute gut.
Mhm.
Auch aus einer Glaubensargumentation heraus, also dass sie es besser finden, also dass sie mehr nochmal daher zustimmen, dass die Natur schützenswert ist, dadurch und weil Gott sie gemacht hat und nicht einfach nur, weil sie an sich einen Wert hat. So, also auch Natur ein bisschen im Abhängigkeitsverhältnis von Gottes Schöpfung betrachtet. Mhm. Dann das ist ja Klima. Ihr habt aber noch soziale Gerechtigkeit abgefragt. Wie steht's darum?
Ja, also auch da war die prozentuale Zustimmung extrem hoch. Die war irgendwie bei 91% bei der deutschen Stichprobe, dass das Thema wichtig ist. Spannend war es dann allerdings auch, wir haben dann ja auch das Verhalten gefragt. Ich meine, das ist eine Selbsteinschätzung. Letztendlich haben wir ja nicht beobachten können, ob sie sich so verhalten, aber die Selbsteinschätzung der Menschen war geringer. Also sozusagen, man sieht da eine Lücke zwischen den eigentlichen Einstellungen oder dem Willen, etwas zu tun und das Thema wichtig zu finden und den letztendlichen, dem Handeln und dem Ausdruck im persönlichen Leben. Also dass da so eine Art Lücke besteht. In der Wissenschaft nennt man das Knowledge-Action-Gap, kennt man auch aus anderen Wissenschaften, kennt man auch aus dem nicht-christlich oder religiösen Kontext, also das ist jetzt kein christliches Phänomen. Aber das haben wir gesehen und das haben wir auch nicht nur da gesehen, das haben wir auch an theologischen Phänomenen gesehen. Also zum Beispiel am Sündenverständnis, total spannend. Wir haben gefragt, ist nicht nachhaltiges Verhalten für dich Sünde? Und ungefähr 45% haben zugestimmt, haben gesagt, ja, nicht nachhaltiges Verhalten würde ich als Sünde deklarieren. Und dann haben wir auch gleichzeitig gefragt, ja, hast du dann schon mal um Vergebung gebeten, wenn du dich nicht nachhaltig verhalten hast? Weil das wäre ja die logische Konsequenz daraus, wenn ich was als Sünde verstehe, dass ich dann auch versuche, irgendwie um Vergebung zu bitten. Und da war der Prozentsatz dann deutlich geringer, also irgendwas bei 30 Prozent. Also auch hier sieht man ein Knowledge-Action-Gap. Ja, eigentlich ist es mir wichtig, dass ich das als Sünde einstufe, aber in dem aktuellen Sündenverhalten dann sozusagen, wenn es um Vergebung geht, da war es dann schon geringer. Also das konnten wir da bei dem Thema auch feststellen.
Also wissen Sie mehr darum, wie es zu sein hat, mhm, und haben Schwierigkeiten darin, das umzusetzen, oder?
Ja, genau. Aber wir wissen natürlich auch nicht, woran es liegt, weil das ja jetzt wieder eine qualitative Frage wäre, sozusagen zwischen den Zeilen zu lesen. Da müssten wir jetzt nochmal irgendwie 50 Interviews machen mit den Menschen und dann könnten wir genau das nachfragen, was total spannend wäre. Aber das, da kommt die quantitative Forschung so an ihre Grenzen tatsächlich, ja.
Aber das wäre ja prinzipiell erstmal was, was ja auch immer wieder Christentum vorgeworfen wird, oder? Dass man sagt, na, das ist ja echt ganz nette Ziele oder so, die ihr, mhm, habt, aber wenn es jetzt auf eure Handlungen einhergeht, dann löst ihr das nicht ein.
Mhm. Ja. Ja, absolut. Und was wir sehr spannend fanden, also bei so einer quantitativen Studie arbeitet man ja immer mit Hypothesen. Also man stellt vorher Hypothesen auf, entweder aus anderen Studien, um zu sagen, wir wollen das vergleichen mit der Gesamtgesellschaft oder eine Studie von vor 10 Jahren und wir wollen vergleichen mit vor 10 Jahren oder eben eine Hypothese aus der Literatur. Und eine unserer Hypothesen war eben, dass genau die Menschen, die ihre Theologie mit Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit verknüpfen, also die quasi eine theologische Begründung, eine biblische Begründung meinetwegen haben für ihr Tun, dass die dann auch nachhaltiger handeln. Und das hat sich bestätigt als signifikant. Also das heißt, diejenigen, die eine theologische Begründung finden in ihrem Glauben für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, die handeln nachhaltiger und vor allem auch gesellschaftlich. Das heißt, wir haben nämlich festgestellt, dass sich das nachhaltige Handeln vor allem auf den privaten, persönlichen Bereich bezieht. Ja, das ist auch nichts Neues. Also zum Beispiel, dass man mit Freunden drüber spricht oder mit der Familie oder dass man auf bestimmte Produkte verzichtet, Konsumverzicht. Aber wenn man dann jetzt fragt, war dir schon mal bei einer Demo oder habt ihr auf den sozialen Medien über die Themen geschrieben, dann ist der Prozentsatz wirklich deutlich geringer. Also 75% sagen, sie haben schon mal auf ein Produkt verzichtet zu kaufen, aber nur 12% waren auf einer Demo. Also wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und da haben wir eben auch festgestellt, diejenigen, die eine theologische Begründung finden, die das mit ihrem Glauben verknüpfen können, die verhalten sich auch gesellschaftlich stärker. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel zu sagen, wir müssen gucken, dass wir bei hochreligiösen Christinnen und Christen eine theologische Begründung liefern und das Ganze auch mit in den Glauben integrieren, damit sie dann auch nachhaltiger handeln und eben diese Lücke zwischen der Knowledge und dem Action auch geringer wird.
Ich meine, so ein bisschen kennt man das ja auch aus nichtchristlichen Kreisen, ne? Wenn man sich die Werte anguckt von Leuten, die angeben, ausschließlich Biofleisch zu kaufen und man vergleicht das mit den Verkaufszahlen von Biofleisch. Ne? Also es wird ja, ja, nicht überprüft, ob den Wert, nee, den ich angebe, ob der auch tatsächlich so umgesetzt wird. Wie soll das auch überprüft werden? Das heißt, es ist ja schon die spannende Frage, wie Selbstwahrnehmung und Handeln übereinstimmt. Es ist natürlich ja erstmal voll gut, wenn schon mal die Selbstwahrnehmung so ist, dass man das gerne hätte und weil das ja auch eine gewisse Zugkraft entwickelt in die Sache.
Mhm. Ja, wir hatten auch noch ein ganz spannendes Ergebnis, was das Ganze nochmal in die Tiefe führt und was für mich ein zweiter Schlüssel ist, nämlich die Spiritualität. Also das ist für mich ein Begriff, der fasst für mich zusammen, vielleicht in frommen Kreisen, geistliches Leben oder so, ja. Also auf jeden Fall die aktive Glaubenspraxis würde ich jetzt mal unter diesen Begriff Spiritualität fassen. Und es gab bisher keine Studien oder ich weiß zumindest von keinen Studien über das Thema Schöpfungsspiritualität. Also damit meine ich einfach eine naturbezogene christliche Spiritualität. Und wenn man jetzt aber so ein bisschen die aktuelle Literatur verfolgt, auch so was zum Beispiel die EKD macht, ist zu sehen, dass das Thema Schöpfungsspiritualität gerade aufs Tableau kommt. Also wir merken, wir sind mit theologischen Texten gut unterwegs, wir haben viel theologisiert, wir haben gute biblische Begründungen für die Themen gefunden. Aber die Frage ist schon, wie rutscht's eigentlich vom Kopf ins Herz? So. Und da ist die Frage ja schon, wie können wir das in unsere Glaubenspraxis, sowohl privat als auch in der Gemeinde, in der Jugendarbeit, eigentlich integrieren, dass wir da natur- und schöpfungsbezogen sind und das dann im Idealfall auch eine Auswirkung auf unser Handeln hat. Und deshalb haben wir gedacht, wir müssen diese Dimension Schöpfungsspiritualität unbedingt mit reinbringen. Und da hatten wir auch Hypothesen und die Hypothesen haben wir auch getestet. Und eine Hypothese war eben die Frage nach der Schöpfungsspiritualität und ihren Auswirkungen auf das nachhaltige Verhalten. Und es hat sich auch da als signifikant bestätigt, dass diejenigen, die eine Schöpfungsspiritualität kultivieren, also die das mit in ihr Glaubensleben integrieren, dass die nachhaltiger handeln. Und das ist für mich eben eine zweite Schiene, also nicht nur theologische Begründung und theologische Grundlagenarbeit, Missionsverständnis, Gottesbild, Eschatologie, wie stelle ich mir das Ende der Welt vor und so weiter. Auch wichtige Fragen, ganz klar, wir haben auch viele biblische Missverständnisse beim Thema Nachhaltigkeit. Aber eben auch dieser gelebte Glaube und Schöpfungsspiritualität. Also was bedeutet es eigentlich, wenn wir Lobpreis gestalten, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir Fürbitte machen, wenn wir predigen? Wie können wir diese Themen eigentlich genau da auch andocken lassen? Und das ist für mich echt eine Frage der Zukunft für Kirche auch. Kriegt sie es hin, da eine Spiritualität, ein geistliches Leben auf die Beine zu stellen, was so naturbezogen ist, dass es dann auch ins Handeln der Menschen übergeht und da auch irgendwie so eine Kraftquelle draus entsteht, weil das ist ja das Besondere an unserem Glauben und das können wir auch in diesen Diskurs rund um Nachhaltigkeit eigentlich in unsere Gesellschaft einbringen. Das macht uns aus als Christen.
Gut, der Kritikpunkt wäre ja daran, ach ja, ist ja witzig, das ist schon wieder ein kirchliches Thema, wo man dem Zeitgeist hinterher wird. Jetzt reden alle über Klima und Nachhaltigkeit und jetzt kommt ihr und sagt, ja, das ist, wäre aber voll wichtig. Und dann hast du ja diese Gegenbewegungen, die sagen, das sind mir zu viele linke Sachen in der Kirche und daran scheitert der Kirche gerade und daran zerbricht sie und sowas. Was machen wir denn damit, Anna?
Also ich würde ja sagen, dass das Thema soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zutiefst biblische Themen sind. Also sowohl im Neuen Testament, Reich Gottes, die Lehre von Jesus, aber auch gerade im Alten Testament eigentlich super spannend. Natürlich kennen wir die Schöpfungsgeschichte, ja. Das ist irgendwie so immer der erste Gedanke, wenn wir an Schöpfung und Natur denken, dass uns Gott als Ebenbild geschaffen hat und gleichzeitig heißt der Adam Erdling, ja. Also wenn man das übersetzt, heißt Adam Erdling. Also wir sind ganz normaler Teil der Schöpfung und gleichzeitig sind wir Ebenbilder und haben eine Aufgabe bekommen, nämlich segensreich zu wirken. Und da ist so dieses erste große Missverständnis tatsächlich, dass wir denken, wir haben einen Herrschaftsauftrag, da hat Luther nicht so gut übersetzt. Dieser Begriff Radar, der da verwendet wird im Hebräischen, der heißt nicht herrschen, sondern, also doch, er heißt herrschen, aber in dem Bild eines Hirten. Ein Hirte, der seine Schafe auf die grüne Weide führt, ja, Psalm 23, der dafür sorgt, dass alle genügend Essen und Trinken haben. Und so in diesem Sinne von einem Hirten segensreich wirken für die ganze Schöpfung, das ist so das Erste. Und das Zweite ist irgendwie auch dieses Missverständnis, ich weiß nicht, ob du von der Krone der Schöpfung schon mal gehört hast, so der Mensch sei die Krone der Schöpfung, ja, und deswegen darf er alles und deswegen darf er die restliche Schöpfung und Mitwelt ausbeuten. Wenn ich in die Bibel schaue und mir den Schöpfungsbericht anschaue, dann ist nicht der Mensch das Letzte, was Gott erschafft und die Krone, sondern der Sabbat. Der Sabbat, der heilige Tag, der Tag der Ruhe, des Ausruhens, der Unterbrechung. Und das finde ich schon cool, dass Gott quasi von Anfang an sagt, dass das Wichtigste und die Krone des Ganzen ist eigentlich auszuruhen. Und wenn man das weiterführt, dann hat Gott ja nicht nur den Sabbat erschaffen, sondern auch so Sabbatgebote, also alle jedes Jahr, alle 3 Jahre, alle 7 Jahre, alle 49 Jahre. Und als ich das mal so ein bisschen durchdrungen habe, habe ich festgestellt, das ist unser aktuelles Konzept von Nachhaltigkeit. Gibt es schon dort im mosaischen Gesetz, weil Gott da immer das Soziale mit dem Ökologischen und dem Ökonomischen verbindet. Also er sagt zum Beispiel, ihr sollt eure Sklaven entlassen. Ihr sollt ihnen die Möglichkeit geben, dass die ein neues Leben aufbauen, also soziale Komponente. Er sagt aber auch, lasst euer Land brach liegen, dass sich das Land erholen kann, ja, dass das Land wieder Früchte trägt. Ich komme vom Biobauernhof, ich weiß, was das bedeutet, das Land brach liegen zu lassen, dass da wieder Regenwürmer drin sind, ja, und Tiere sich ernähren können und Nährstoffe und so weiter. Und das Dritte eben auch die Ökonomie zu sagen, wir arbeiten nicht, wir machen eine Arbeitsunterbrechung, nicht immer dieses weiter, schneller, höher, Postwachstumsgesellschaft könnte man anschließen und so weiter. Und natürlich auch eine geistliche, spirituelle Dimension. Aber Gott verbindet sozusagen schon damals im AT diese Dimensionen sozial, ökologisch, ökonomisch miteinander. Und das ist ja genau das, was wir bei Nachhaltigkeit fordern. Dass wir eine Welt haben, in der wir alle Menschen auf dieser Welt und auch zukünftige Generationen noch gut leben können und auch die ganze Schöpfung. Und von daher ist das für mich ein zutiefst biblisches Thema. Genau, da könnten wir jetzt lange drüber diskutieren.
Ich glaube, macht es natürlich spannender, wenn jemand dabei ist, der eine Gegenposition einnimmt.
Ja, das ist richtig.
Was ja nochmal auch interessant ist, ist ja, dass ja Gott als Schöpfer eine viel stärkere christliche Denkfigur ist als eine jüdische Denkfigur. Ne? Mhm. Also wenn irgendwie 10 Gebote sich anguckt und die Begründung dafür, dass Gott überhaupt mit dem Judentum, also überhaupt das Anrecht hat, dass das Judentum sich um diesen Gott kümmert, ist ja, weil ich der Gott bin, der dich aus Ägypten befreit hat. Ne? Das ist so die Rechtfertigung. Also Exodus steht eigentlich viel zentraler drin. Ne? Und die christliche Tradition setzt ja viel eher auf diesen Schöpfungsgedanken und dass Gott Gott Schöpfer ist und dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und irgendwie steht das jetzt ganz vorne, aber es ist jetzt nicht, es ist schon eine christliche Interpretation des Ersten Testamentes. Ne? Und umso erstaunlicher ja, beziehungsweise umso notwendiger ist es ja auch irgendwie diese Denkfigur mitzunehmen, ne? Wenn Gott der Schöpfer, die Schöpferin ist, wie verhalte ich mich zu dem, was Gott geschaffen hat? Mhm. Also unabhängig, ob ich das jetzt als Krone oder nicht, macht euch die Schöpfung untertan, ne? Also das wäre ja die Einheitsübersetzung, glaube ich, in dem Kontext. Aber zu fragen, was bedeutet das eigentlich in dem Schöpfungskontext? Auch der Allmachtsbegriff Gottes ist ja auch nochmal das, ja, im griechischen Urtext steht ja omnipotent, nicht omnipotent, sondern Pantokrator. Mhm. Und Pantokrator heißt erhaltende Macht. Mhm. Also Gott ist allmächtig im Sinne der Schöpfungserhaltung der Macht. Daraus ergibt sich ja nochmal ein ganz anderer Anspruch an dem Wirken und Handeln in der Welt, als wenn man nur davon ausgeht, dass alles möglich ist. Ne? Alles möglich ist ein Unterschied zu alles soll möglich bleiben. So, ja. Das wandelt ja mein Handeln enorm. Mhm.
Ja, und ich finde es ja auch total spannend, dass Gott von Anfang an den Menschen auch mit hineinnimmt. Also wir sind nicht nur Ebenbilder, sondern wir sind Co-KreatorInnen, sage ich mal. Ja, also wir dürfen von Anfang an fragt Gott oder bittet Gott den Menschen darum, sozusagen die Tiere zu benennen. Im zweiten Schöpfungsbericht kommt die Erde selbst als Schöpferin vor. Ja, also die Erde bringt aus sich heraus neue Geschöpfe. Also ist ja so ein bisschen der chaotische Schöpfungsbericht, ja, mit der Rippe und so. Und voll spannend eigentlich, dass eben nicht nur Gott allein als Schöpfer, Schöpferin auftritt, sondern er ja sofort auch die ganze Schöpfung mit in diesen Prozess hineinnimmt. Und Schöpfung ist ja auch nicht abgeschlossen. Also das Reich Gottes hat begonnen mit Jesus, wird weitergeführt und es geht ja immer wieder Schöpfung los. Ja, also es gibt neue Menschen, neue Tiere, Dinge wandeln sich und so weiter. Also es ist ja noch nicht abgeschlossen.
Ja, und auch nochmal halt die Frage, was bedeutet das für das Handeln jetzt, ne? Wenn wir sagen, eschatologischer Vorbehalt, also all das, was wir handeln, wird erst perfekt an dem Moment, wo das Reich Gottes irgendwie stattfindet. Und solange versuchen wir uns da irgendwie anzumiegen, ist ja auch die Frage, wie viel Nachhaltigkeit ist ja auch notwendig im christlichen Handeln, damit man seinen Auftrag erfüllt auf der Welt.
Ja, das war ja auch eine Frage in unserer Studie und da haben wir schon festgestellt, dass die Eschatologie schon auch so ein Triggerpunkt ist, wo es eben auseinandergeht, ja. Also wir haben gefragt oder wir haben die Hypothese überprüft, ob diejenigen, die glauben, dass am Ende die Welt neu geschaffen wird oder neu gemacht wird, dass sich diejenigen auch weniger nachhaltig verhalten. Und das ist ja eigentlich auch total logisch. Wenn du sagst, naja, die Welt hat keinen Bestand, dann muss ich mich auch weniger für die Welt einsetzen, ja. Diejenigen, die wirklich glauben, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist und dass das Gute, was jetzt schon ist, dass das fortbesteht in Ewigkeit und Gott quasi am Ende der Dinge die Welt verwandelt, neu macht im Sinne von eine neue Qualität gibt, dann ist es natürlich wieder eine andere Frage. Und das ist schon so ein Triggerpunkt, wo sich die christlichen Meinungen, wo die auseinandergehen auf jeden Fall.
Aber das zeigt ja nochmal, dass hinter dem, ja, wir sind für eine bessere Welt, ja sehr differenzierte Lösungswege stecken, was das bedeutet, eine bessere Welt zu haben und zu fordern. Mhm. Ne?
Ja, ich meine, diese Begründungslogik, die lässt ja auch völlig aus den Augen, dass wir jetzt schon krasse Ungerechtigkeiten haben. Also ich finde, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, der eschatologisch sagt, am Ende wird die Welt neu gemacht und deswegen lohnt es sich nicht für Nachhaltigkeit einzusetzen, dann sage ich, ja, aber was ist eigentlich mit dem Leib Christi aktuell? Also wir sind eine weltweite Kirche, wir haben einen weltweiten Auftrag. Was ist mit den Menschen, die in Indien in den Slums leben? Ja, die sind auch Leib Christi und die leiden jetzt schon unter meinem Lebensstil. Und da geht es noch nicht mal um die Ewigkeit. Und das ist für mich so eine zweite Perspektive, die wir dabei auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren dürfen. Und ich finde, da haben wir als Kirche auch einen enormen Schatz. Also ich meine, gerade die katholische Kirche, das kann ich als Protestantin vielleicht gar nicht so nachfühlen, aber ist ja nochmal krasser vernetzt sozusagen. Und das finde ich schon, finde ich einen großen Schatz, den wir immer uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen an der Stelle auch.
Aber da sind wir ja auch nochmal bei dem Punkt von sozialer Gerechtigkeit ja eigentlich, dass unser Denken und Handeln der Welt betreffend ja oft auch sehr eurozentrisch gedacht
Absolut.
Ist. Dann lass uns doch nochmal auf diesen Punkt gucken, weil ja auch in den letzten Jahren innerhalb des deutschsprachigen Raums ja verschiedene Punkte von sozialer Gerechtigkeit diskutiert worden sind. Mhm. Also Rassismuskritik ist an Kirche herangetragen worden. Die Frage nach Geschlechtervielfalt, die Frage nach Toleranz gegenüber Menschen allein da deswegen, weil sie Menschen sind und nicht, weil sie irgendwelche Sexualnormen oder sowas erfüllen. Auch da haben sich die beiden großen Konfessionen unterschiedlich entwickelt. Mhm. Auch da hat sich innerhalb der Konfessionen auch unterschiedliche Spannbreite gegeben. Aber okay, alle finden soziale Gerechtigkeit gut, aber was bedeutet das konkret? Wo unterscheiden sich die Sachen?
Ich würde sagen, auf diese Intersektionalität von sozialer Gerechtigkeit sind wir in der Studie nicht so eingegangen. Deswegen kann ich da tatsächlich aus den Studienergebnissen gar nicht so viel sagen. Was ja ein Marker für soziale Gerechtigkeit ist, sind die Sustainable Development Goals. Das ist ja so ein bisschen der Common Ground, wenn es ums Thema soziale Gerechtigkeit weltweit geht, wobei natürlich auch da viel Kritik an diesen 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen geübt werden, weil die ja auch wiederum aus einer eurozentrischen Perspektive zum großen Teil geschrieben wurden. Aber das ist zum Beispiel ganz spannend. Da haben wir gedacht, na, die müssen wir auf jeden Fall mal abfragen. Also was ist denn da zum Beispiel der Stand der Dinge? Sind die bekannt unter Christinnen und Christen und sind die handlungsleitend? Weil das wäre ja ein Marker, sag ich mal, für sozial gerechtes Verhalten. Und das war ganz spannend. Wir haben eine Vergleichsstudie aus 2022, das Swiss Panel Global Cooperation heißt die Studie. Und die hat eine repräsentative Umfrage in der Schweiz gemacht und wir haben die gleichen Fragen verwendet. Und wir konnten feststellen, dass die Christinnen und Christen in unserer Studie wesentlich sprachfähiger über die SDGs sind als die Allgemeinbevölkerung in der Schweiz. Also, dass sie die SDGs einerseits kennen und sogar anderen erklären könnten. Also das war zum Beispiel ganz interessant, dass da scheinbar auch unsere christlichen NGOs in dem Kontext schon ganz gute Arbeit geleistet haben. Ob die jetzt so wirklich handlungsleitend im Alltag und in der Gemeinde sind, also ist auch eher durchwachsen tatsächlich. Das haben wir auch gefragt. Da ist noch Potenzial nach oben auf jeden Fall.
Ja gut, die eine Sache ist ja auch mal Sachen zu benennen, in welche Richtung man sich entwickeln
unbedingt, ja.
Kann und möchte.
Ja, ja, also das.
Perspektive.
Also das war ganz spannend. Wir haben ja erstmal allgemein gefragt, ist soziale Gerechtigkeit bereits ein ausreichend großes Anliegen für dich im christlichen Glauben oder sollte es noch ein größeres werden oder muss es das auch nicht? Das haben wir getrennt gefragt, einmal für soziale Gerechtigkeit, einmal für Nachhaltigkeit. Bei sozialer Gerechtigkeit waren so gute 50% haben gesagt, ja, es muss ein zentraleres Anliegen werden, als es heute ist. Bei Nachhaltigkeit sogar 2/3. Also voll cool zu sehen, dass 2/3 der Befragten das einfordern und sagen, ja, es muss ein zentraleres Anliegen im christlichen Glauben werden. Und dann haben wir das ja konkretisiert auch auf das Thema Gemeinde. Es war uns auch nochmal wichtig zu fragen, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret in der Gemeinde? Und wir haben festgestellt, dass das Thema Nachhaltigkeit überall in der Gemeinde weniger vorkommt als das Thema soziale Gerechtigkeit. Das war so ein bisschen der erste, die erste Erkenntnis, außer beim Thema Organisation vom alltäglichen Gemeindeleben, also keine Ahnung, Kaffee kaufen oder so wahrscheinlich. Also das heißt, da ist eine Lücke und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Augenmerk auf die ökologische Seite, nicht nur auf die soziale. Ich glaube, so Armut und menschliche Not, das ist schon in Gemeinden mehr angekommen, aber tatsächlich auch nochmal die ganze Schöpfung mit hineinzunehmen. Ich habe letztens zum Beispiel so eine Liturgie gemacht, da wurde für die Tiere im Schlachthof gebetet. Das fand ich erstmal total sonderbar, aber ja, warum nicht? Also so, ja. Und also genau, das war die eine Erkenntnis und die andere Erkenntnis war, dass die Themen, wenn dann, vor allem in der Predigt und im Gottesdienst vorkommen und wenig oder weniger in Kleingruppen angeboten oder in der Jugendarbeit und weniger so in diesen diskursiven Angeboten von Gemeinde. Also da, wo man wirklich miteinander ins Gespräch kommt. Und ich glaube, das ist ein Potenzial, wo Gemeinde, Kirche noch, das Kirche noch heben kann, zu sagen, wir müssen mehr darüber diskutieren und ins Gespräch kommen und nicht nur belehren durch Predigten. Wobei natürlich auch Predigten anders gestaltet werden können, interaktiver. Aber das war schon sehr signifikant, dass tatsächlich irgendwie hauptsächlich Predigten und Gottesdienst. Und was zum Beispiel, habe ich vorhin ja schon angedeutet, auch gar nicht vorkam oder ganz, ganz wenig, war das Thema zum Beispiel im Lobpreis, in Liedern. Wenn wir eine Studie heranziehen, die wir 2018 gemacht haben, Generation Lobpreis, an der CVM-Hochschule, da haben wir festgestellt, dass Lobpreis das glaubensstärkende Element ist für hochreligiöse Jugendliche. Ja, also viel wichtiger als Predigten. Und wenn wir dann aber unsere Ergebnisse sehen und sehen, ja, die Themen kommen hauptsächlich in der Predigt vor und eigentlich quasi gar nicht im Lobpreis, dann heißt das ja auch, dass das bei Jugendlichen nicht so viel ankommt, ja, weil Lobpreis zum Beispiel so einen hohen Stellenwert hat. Und das fand ich schon spannend und da gibt's auf jeden Fall Luft nach oben. Also die Studie ist ermutigend, aber sie soll nicht jetzt alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und sagen, es ist super, sondern da gibt's auf jeden Fall Luft nach oben.
Die Frage ist ja auch immer, was begreift man als Teil der Schöpfung, ne? Mm,
also, auch das, ja.
Wenn wir nochmal auf queere Persönlichkeiten gucken, dann ist ja der große Verteidigungsstrategie zu behaupten, dass das ja eine freie Entscheidung des Menschen ist und dass das nichts mit Natur und Schöpfung zu tun hat. Und auch das ist ja nochmal spannend, auch nochmal zu fragen, was ist Anteil der Schöpfung und was ist nicht Anteil der Schöpfung.
Ja, nee, haben wir tatsächlich auch nicht gefragt in dem Sinne. Aber das wäre auch eine echt spannende Frage für so ein Interview nochmal, ja, absolut.
Weil ich glaube, das ist ja, also es ist ja schön, dass wir auch Sachen haben, auf die wir uns einigen können. Und der Teufel steckt halt im Detail. Also ne, die Frage so, verstehen wir unter den Sachen dasselbe? Verstehen wir unter Gott dasselbe? Verstehen wir unter Hoffnung dasselbe? Verstehen wir unter Schöpfung dasselbe? Es gibt ja auch Leute, die verbinden mit der Bewahrung der Schöpfung die Bewahrung von Naturgesetzmäßigkeiten, die ja gerade dem entgegenstehen. Ne? Wenn man halt so sagt, so hey, ich stehe halt für eine Bewahrung der Schöpfung, aber in Wirklichkeit stehe ich eben für die Bewahrung der durch die Schöpfung gegebener Ordnung innerhalb der Menschen oder so.
Ja. Ja, das sind sehr, sehr spannende Themen. Ich merke das immer wieder, wenn ich über die Studie spreche, dass der Fragebogen nochmal doppelt so lang hätte sein können, aber dann hätte ihn niemand mehr ausgefüllt. Es war so schon grenzwertig lang, also irgendwie 30 Minuten. Das ist natürlich auch eine Selektion. Ja, Menschen, es ist nicht jeder Mensch bereit, 30 Minuten Fragebogen auszufüllen. Und gleichzeitig hätten wir noch so viele Fragen gerne gestellt. Ja.
Ja, das ist natürlich sehr spannend. Das heißt, Ihr braucht die Finanzierung für die Folgestudie.
Ja, gerne. Also wenn das jetzt jemand hier hört und sagt, ich habe mal noch ein bisschen Geld übrig, wir nehmen es gerne für eine Folgestudie.
Ich hätte noch eine Stiftung, die die bereit ist, das zu machen. Ihr habt das auch, nur dass wir das auch einmal erwähnt haben, ihr habt das ja nicht komplett losgelöst gemacht, sondern ihr habt zusammen mit einer NGO gearbeitet.
Richtig.
Magst du das noch ein paar
Sätze gerne
sagen?
Also unser Auftraggeber war Interaction. Das ist eine schweizerische NGO. Das ist ein Dachverband für christliche Organisationen, die sich rund um die Themen Entwicklungszusammenarbeit, soziale Gerechtigkeit zusammengeschlossen haben. Man kennt vielleicht in Deutschland Micha Deutschland oder die Micha-Initiative, wie es früher hieß. Die Interaction, die haben eine Kampagne, die nennt sich Stopp Armut, und das ist sozusagen das schweizerische Pendant zu Micha. Also das ist so ein bisschen diese Schiene, und da gehören zahlreiche Organisationen dazu, und Interaction hat uns quasi diese Studie in Auftrag gegeben. Und dann haben wir gesagt, na dann wollen wir das gerne in der Schweiz und in Deutschland machen, am liebsten noch in Österreich. Das hat aber nicht geklappt, weil wir zu wenig Verteilwege hatten. Und dann war es jetzt eben die deutschsprachige Schweiz, die Romandie, also wir hatten auch einen französischen Fragebogen, und in Deutschland. Genau, das war der Auftrag.
World Vision der Schweiz gehört mit zu Interacten.
Genau, World Vision Deutschland war auch mit dabei. Und in Deutschland waren noch die EKD mit on board, Brot für die Welt, der CVM Deutschland, die Evangelische Allianz, also auch nochmal zahlreiche Partner, die auch kleine finanzielle Beiträge geleistet haben, aber Auftraggeber war Interact.
Habe ich das jetzt gehört, und ich habe gehört, dass das ein Thema ist, was relevant ist und worüber ich mich kümmern kann. Mhm. Und ich will daraus jetzt konkrete Steps für meine Arbeit in der Gemeinde, in der Kirche, in der Kirchenentwicklung, vielleicht auch in meiner Art und Weise zu kommunizieren, machen. Warum lohnt es sich, mit diesem Blick in die Studie reinzugucken?
Naja, weil wir uns ja immer fragen müssen, Studienergebnisse sind Studienergebnisse, aber wie kommen sie eigentlich in die Praxis? Ja, das ist ja jedes Mal die Frage. Und das ist letztendlich auch Aufgabe von Organisationen und Gemeinden. Also wir können natürlich Interpretationshilfen leisten als Herausgebende, aber das ist natürlich auch nicht unsere alleinige Aufgabe, weil wir auch nur einen begrenzten Blick haben. Wir haben auch nur unsere Theologie, die dahinter steht. Und deswegen ist es immer spannend, auch so überkonfessionell tatsächlich auch Reaktionen und Feedback zu bekommen. Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich möchte mal gerne Feedback geben, immer gerne. Aber grundsätzlich würde ich schon einige Dinge ableiten, die für mich jetzt zentral wären und nächste Schritte auch für Gemeinden und christliche NGOs und auch ganz privat, wenn man über das Thema nachdenken will. Und das eine wäre tatsächlich nochmal zu sagen, wir brauchen eine theologische Grundlagenarbeit, die Menschen es plausibel macht, hochreligiösen Menschen, dass die Themen soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit was mit ihrem Glauben zu tun haben. Weil dann, wie wir wissen, bei Hochreligiösen ist der Impact größer. Und das fängt an beim Gottesbild, das geht über unser Missionsverständnis, also was sehe ich eigentlich als Mission? Nur über Jesus reden oder auch die Tat? Ist Bewahrung der Schöpfung für mich Mission? Ist das Teil meines Missionsauftrags? Das sind so Fragen, die müssen wir diskutieren in Gemeinden, und dafür eignen sich eben hervorragend auch so Kleingruppenangebote. Was weiß ich, zum Beispiel der Just People-Kurs von Micha Deutschland. Das ist ein ganz tolles Tool, um mit Menschen über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Ganz offen und auch ergebnisoffen. Und das finde ich total wertvoll. Und dann dieses große Thema, was wir vorhin hatten, Schöpfungsspiritualität. Also ich will vielleicht hoffentlich noch irgendwann promovieren. Das wäre so ein Thema, was mich wirklich reizen würde, weil es auch für viele noch so und für mich selber auch noch so eine Blackbox ist. Wir sprechen über Schöpfungsspiritualität, aber was heißt das jetzt im Konkreten? Also klar kann ich für Tiere im Schlachthof in meiner Abendmahlsliturgie beten, ja, oder in meiner Fürbitte. Aber das ist ja nur ein mini kleiner Teil. Also die Frage ist ja viel größer. Das hat ja auch Traditionen aus der Befreiungstheologie zum Beispiel und so weiter. Also da geht ganz viel, aber auch wirklich mal zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal in meiner Gemeinde aus. Wir haben zum Beispiel hier am CVM Campus letztes Jahr im November einen Gottesdienst draußen gefeiert. Es hat geregnet. Wir hatten eine Liturgie, die sich an den 5 Ordinarien der Messe orientiert hat. Total spannend. Kombiniert mit Schöpfungsimpulsen ohne Predigt. Wir haben die Schöpfung predigen lassen im November draußen bei Regen. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und das war eine super Erfahrung, mal was ganz anderes, eine ganz andere Form von Gottesdienst. Also so ganz konkrete Schritte. Nicht nachlassen in der Bildungsarbeit wäre für mich auch so ein Punkt. Wir sehen, christliche Bildungsarbeit ist gut. Also zum Beispiel, dass die SDGs so bekannt sind, das ist ja erstmal ein großes Lob an unsere Bildungsarbeit und es ist für mich noch ein Ansporn, das auch noch mehr zu machen. Also das auf jeden Fall und ja, dranbleiben, kleine Schritte und das ganze Thema nicht nur persönlich nehmen, sondern eben in der Gemeinde, in der Gemeinschaft denken und darüber hinaus natürlich auch gesellschaftlich, politisch. Wir dürfen es nicht nur auf die einzelnen Schultern verteilen, das geht schief. Genau.
Annalena, dann bevor du, wie alle anderen vor dir auch, die letzte Frage bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache.
Okay.
Wenn du, liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, uns magst und uns unterstützen findest, dann kannst du das tun unter steadyhq.com/windtauch oder auf ruach.jetzt/plus. Damit hast du die Möglichkeit, ein kleines Abo abzuschließen. Das hilft uns, unsere Netzwerkarbeit mit zu finanzieren. Nicht nur diesen Podcast, sondern auch andere Podcasts, wie zum Beispiel Schöner Glauben oder Sekta oder Fuck Purity, ein großes Konglomerat an Breite. Oder bewertet uns gerne auf allen möglichen Plattformen. Schickt diese Folge weiter. Lest gerne auch die Studie, die wir verlinkt haben. Und all das hilft uns auch, diese Arbeit weiterzumachen und weiterhin für eine Beschäftigung mit dem Thema Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation einzutreten. Annalena, meine Frage an dich ist, was wünschst du dir für eine Kirche der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir zu einer lernenden Organisation werden, zu einer lernenden Bewegung von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wo wir die Klimakrise zu einem Anlass nehmen, zu lernen und gemeinsam diese Veränderung gestalten und sie nicht über uns ergehen lassen, sondern dass wir die Chance nutzen, wirklich Dinge auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen und voranzugehen und damit wirklich die Welt ein kleines bisschen besser machen können, da wo wir sind, in unserer Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche, ganz persönlich, in unseren Familien, Freundschaften, und aber auch darüber hinaus in der weltweiten Kirche.
Veränderung nicht über sich ergehen lassen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Annalena, vielen Dank, dass du uns so wortreich über die Studie informiert hast und die Ergebnisse. Und,
sehr gerne, vielen Dank.
Ich freue mich, dass wir die Nachfolgestudie schon mit konzipiert haben. Grüße gehen raus an Tobias Feix auch. Der war ja schon mal im Podcast. Annalena, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke.
Bis demnächst mal.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.